herzlich willkommen zu dieser neuen, frischen, exakt in der richtigen Temperatur zubereiteten und servierten Ausgabe von Alman Arabica. Mein Name ist in aller Munde, darum überlasse ich es jetzt Karl, ihn zu sagen, und ich nenne Karl Karl. Hallo Karl, wie geht's dir?
Hallo, mir geht es sehr gut und herzlich willkommen bei eurem Bundesliga- und Wrestling-Podcast des Vertrauens.
Wir müssen unser Konzept umstellen, du hast recht.
Ja, wir machen jetzt keine Politik mehr. Das wird entmonetarisiert. Das kannst du komplett vergessen. Wobei, jetzt haben wir ja schon Politik gesagt, jetzt ist es eh schon entmonetarisiert. Jetzt können wir es auch für heute zumindest. Aber ab nächster Woche nur noch World Wrestling Federation.
World Wrestling Federation!
Hast du das mitbekommen, dass die an Saudi-Arabien verkaufen?
Ich habe gehört, es gibt eine Idee dahinter.
Ja,
also das Gerüchte von mir und McMahon verkaufen will. Er ist ja wieder in Board of Directors, ist ja wieder zurück.
Ja, Vince McMahon
ist zurück, hat sich zurückgefickt.
Der hat sich irgendwie 30 Jahre lang durch die Wrestling-Welt
gefummelt.
hat sich von unten nach oben gefickt. Und,
oh mein Gott, Digga.
Und dann ist er zurückgetreten, weil es wohl irgendwelche Federal Investigations gegen den gab. Und nach 2 Wochen des Zurücktretens dachte er sich, also übrigens, ich bin auch wieder da, weil jetzt wird an die Scheiß verkauft.
Ganz ehrlich, es hat ein bisschen die Parallelen zu den Vorwürfen, die er im Rahmen des sexuellen Misconduct begangen haben soll, sind schon ziemlich ähnlich. Nämlich, er hat seine Macht ausgenutzt, um das Röckchen der Board of Directors hochzuziehen und mal ein bisschen mit dem Finger rumzuspielen. Und das ist richtig, also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, richtig unangenehme Parallelen aufgekommen.
Sehr unangenehme, aber Vince McMahon insgesamt eher ein unangenehmer Typ. Und ich glaube auch fast, dass wenn die tatsächlich...
Stephanie, komm mal her. Stephanie, ich kann meine Hose nicht finden.
Oh Gott, das ist die eigene Tochter, es reicht jetzt.
Stephanie, du bist ja ein großes Mädchen geworden.
Oh Gott, ey.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man sich dann World Wrestling Entertainment, zumindest einmal im Jahr bei WrestleMania oder so, da habe ich nochmal reingefeuert. Keine Ahnung, ob man sich das noch, die machen jetzt sowieso irgendwie 1 oder 2 Events in Saudi-Arabien jedes Jahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das ist ja schon eher dreckig, ne, wenn man sich anschaut, dass da zumindest die weiblichen Wrestlerinnen dann irgendwie quasi in Vollschleier auftreten müssen oder anfangs gar nicht antreten durften. Das ist schon, I don't know, ey. Also, ich meine, aber auf der anderen Seite Geld, ne? Also, würde ich auch nicht Nein sagen, wenn die sagen, ey, willst du für Saudi-Arabien streamen? Würde ich auch sagen, na klar.
Also ich glaube bis jetzt, dass die, also es nur ein Gerücht ist, ich glaube, ich habe noch nichts Konkretes gehört. Ich hatte das letzte Woche vernommen, dass die verkaufen wollen wohl irgendwie. Ganz am Ende ist es aber wohl noch nicht dazu gekommen. Ja, es bleibt erstmal nur ein Gerücht. Es wäre natürlich extrem passig, wenn die Saudis WWE kaufen, weil die ja im Sportswashing die Champions League besitzen schon. Deswegen wäre es nur logisch, dass die Saudis WWE holen, oder?
Ja, und die haben ja, das, ja klar, die haben ja jetzt auch eine eigene Golfliga oder so,
die sie gegründet haben. Die haben Golf, die haben Skispringen.
Skispringen in Saudi-Arabien.
Die haben all die Winterspiele auch. Alles an Spielen, die man sich vorstellt. Ich habe da letztens so eine Liste erst gesehen, tatsächlich.
Formel 1 haben sie, das weiß ich. Fußball hatten sie ja jetzt. Und da sind sie ja ohnehin in den meisten...
Formel 1, Golf, hast du ja gesagt.
Wrestling.
Alle möglichen Rennen haben sie. Also auch neben Formel 1 so. Da gibt es eine Liste, ich habe die jetzt nicht parat, aber ich weiß, dass sie existiert. Da gibt es eine Liste, bei der man nachgucken kann, wie heftig die Saudis und die Scheiß vor allen Dingen in Sportswashing investieren, um ihr Kohle-Image und ihr... wie, du hast einen Social-Media-Account, du wirst nächste Woche gesteinigt, Image so ein bisschen reparieren wollen. Ne? Das ist halt ein bisschen crazy.
Oh Gott, Alter, ja, die haben einiges. Ne? Haben die nicht sogar jetzt Cristiano Ronaldo? Spielt der jetzt nicht auch in Saudi-Arabien?
Oh ja.
Cristiano, Hier googelt der Chef auch noch selber. Hier muss ich mal gerade gucken.
Ich glaube, Cristiano Ronaldo hat immer gesagt, er wird niemals an Saudi-Arabien, aber ich glaube, er ist jetzt ein
Doch, Saudi-Arabien, Al-Nassr.
Saudi-Arabien?
Ja, es ist, naja. Ist Saudi-Arabien. Das Logo sieht auch
ein bisschen. Die haben ihm wahrscheinlich 500 Millionen gegeben oder so.
Nee, ich glaube, es sind 200 Millionen Euro pro Saison.
Entschuldigung?
Ja, ja, ja. Ich lese hier gerade a contract with Al-Nassr und close to 200 million euros per season. Ja gut, da kannst du dann auch nicht, da kannst du dann sagen, Cristiano, ich sag mal so, wissen viele nicht, aber Cristiano Ronaldo vor diesem Deal war ja knapp vor der Armutsgrenze. Der wusste ja auch nicht, wie er die Gasrechnung bezahlen soll, die ihm im Frühjahr erwartet. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, die Pferdchen erstmal ins Trockene zu bringen. Ne? Dem ging's ja echt schlecht finanziell, Cristiano Ronaldo.
Das ist halt genau das ist das, was ich denke. Ich denke mal, Alter, die sind doch schon super reich und die sind doch schon übelst safe. Warum muss man denn 200 Millionen im Jahr verdienen?
Bei 200 Millionen. Die Antwort ist tatsächlich so simpel wie die Zahl ist. 200 Millionen pro Season.
Aber wie kann man denn, also du kannst doch nicht noch besser leben als Cristiano Ronaldo. Bruder, dem wird sein Wasser direkt aus der Quelle ein Wasserträger von Nestle rennt zur Quelle mit seinem Mund, nimmt das Wasser auf und spuckt es in ein Glas.
Prügelt
und
das auf dem
trinkt
Weg dahin,
dann Cristiano Ronaldo.
Prügelt auf dem Weg dahin mindestens 350 verdurstende Menschen nieder. Sperrt die Quelle und dann wird das...
Nee, der muss dreimal zurücklaufen, weil er dem auf dem Weg dahin jetzt immer wieder ins Gesicht spitzt.
Ja, ja.
Weil er immer wieder das ausspuckt, weil er die sieht und lacht.
Ich würde es auch machen, ganz ehrlich, weil die werden wahrscheinlich auch in Saudi-Arabien jetzt bewaffnete Schiedsrichter einsetzen. Und wenn du aber als Gegenspieler Cristiano Ronaldos Bändern auch nur in die... Wenn du da nur in die Nähe trittst, wirst du direkt standesamtlich erschossen auf dem Spielfeld. Lässt du die Finger von Cristiano Ronaldo? Es reicht jetzt aber langsam.
Jetzt die Frage eigentlich, sehen die scheiß Cristiano Ronaldo jetzt als Eigentum?
Ja.
Also so wie so ein Bentley oder sowas?
Cristiano Ronaldo begrüßt jetzt auch mit meinem Scheich. Aber für 200, für 200 Millionen Euro die Season würde ich dir auch meinen Scheich nennen. Sag ich dir auch, also würde ich auch sagen, mein Scheich.
Mein Scheich.
Mein Scheich. Wie geht
mein Scheich.
Und dann muss der, und das hat ja auch Vorteile, ne? Also der kickt da ein bisschen konkurrenzlos. Also Cristiano Ronaldo ja immer, wie alt ist der jetzt mittlerweile? 42 oder so? Ich weiß nicht. Der ist so Mitte 30. Also Karriere richtet sich gen Ende, würde ich sagen. Und keine Ahnung, ob der da jetzt noch wirklich auf höchstem Level, wahrscheinlich schon, also definitiv ist Cristiano Ronaldo, der wird wahrscheinlich immer noch auf höchstem Level spielen können. Aber so ein bisschen in Saudi-Arabien kicken ist doch geiler, oder? Und da hast du natürlich den vollen Support, ne? Wenn die Scheiße auf der Tribüne sitzen und den Daumen nach unten geben, wenn du gefoult wirst für den Gegenspieler, der dann direkt aufgehangen wird hinten am Bagger. Also da würde ich schon sagen, das macht schon Spaß.
Ja. Ja. Wahnsinn. Das sind Summen. Ja, wir sind jetzt ein WWE Entertainment Podcast. Und
Fußball eben.
Und Fußball, darum haben wir unseren WWE, wir haben unseren WWE-Bereich schon abgearbeitet, unseren Entertainment-Podcast. Und jetzt kurz die Erklärung dazu, denn wir werden entmonetarisiert, wenn wir über irgendwas anderes reden. Ich habe eben gerade Karl gesagt, ich habe durch meine YouTube-Videos geguckt und mir ist aufgefallen, dass alles, was zum Klimawandel besprochen wird auf YouTube, eingeschränkt monetär ist. Und ich denke so, why though? Ich habe mich ein Harald Lesch Video gesehen, wo er sehr stabile Sachen sagt und ich denke, dass das sehr wichtig war und ich habe darauf eine Reaktion gemacht und das wurde erstmal straight limitiert und ich denke, warte mal, ist es jetzt schon eine kontroverse Meinung zu sagen, dass der Klimawandel existiert oder
ja,
was?
Muss,
worüber reden wir?
Rein ins Hamsterrad, ne? Also du darfst den Leuten auch nicht sagen, dass der Klimawandel echt ist, weil nachher heißt es noch, die müssten was tun. Das darfst du nicht
aber
machen.
Aber das ist doch absurd. Es ergibt doch gar keinen Sinn, dass jemand, reden wir mal vom System selber, jemand, der sagt, ich würde gerne Werbung schalten, dass der sagt, ja gut, also ich würde mit dem Klimawandel schon nicht so gerne in Verbindung gebracht werden. Hä, Digga, was? Das macht doch gar nicht, also das verstehe
Friede,
ich jetzt Freude, nicht.
Friede, Freude, Eierkuchen, damit machst du Werbung und nicht mit Klimawandel. Übrigens, wenn wir über das gleiche Harald Lesch-Video sprechen, dann kann ich das ohnehin nicht ernst nehmen, weil Harald Lesch hatte während dieses 10- oder 15-minütigen Vortrages, hatte der keine Pesette neben sich.
Wieso, der hatte keine Pilsette? Hat Harald Lesch schon mal eine Pilsette, wenn er über Klimawandel spricht?
Normalerweise hat er immer eine Pilsette dabei, ja. Harald Lesch trinkt gerne mal ein Bierchen abends, ne?
Oh, okay, alles klar. Soll er sich schmecken lassen?
Soll er sich schmecken lassen. Und da gab es noch diesen einen Auftritt, ich weiß nicht, ob es bei Lanz gewesen ist. Ich glaube, es war Lanz. Wo
hat er immer die Pilsette weggehauen, oder? Hat er sich 4 Bier geholt?
Wo er mit 8 Armen hat er sich da einen reingeorgelt, weil und hat die trotzdem halt so locker laissez-faire weggeflankt inhaltlich.
Oh, das ist richtig geil. Ich muss mir aber vorstellen, Herr Lesch, warum gehen Sie denn zu Lanz?
Naja, die haben wirklich kühles Blondes serviert und das lasse ich mir nicht nehmen. Ne?
Prickelndes Bier hatten die da und da habe ich halt so ein paar Flachpfeifen inhaltlich vor die Wand geklatscht. Ne? Das war schon eine geile Geschichte, sage ich dir.
Harald Lesch nimmt einen zünftigen Schluck mit einer Schaumkrone besetzten Bier, von seinen Schaumkronen besetzten Bier, nimmt es ab und sagt, Herr Söder, halten Sie doch jetzt mal den Mund. Ja.
Herr Söder, es reicht jetzt auch langsam. Machen Sie den Kopf zu und nehmen Sie die Schminke aus dem Gesicht. Es ist 2023. Aber ey, das hier Blackfacing von
hast Söder, du gesehen, ne? Von Söder?
Alter.
Oh nein.
Alter, ist das durchsichtig, oder?
Ist das. Dieser Mann, da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, er hat sie doch nicht. Dem läuft doch die Flüssigkeit aus dem Hirn. Das kann er wohl nicht wahr sein.
Der hat eins der besten Wahlkampfteams auf diesem Planeten. Holy shit.
Ja, aber das
straight
ist nur,
out
da
of America ist das.
Straight ja, out genau, of America. Ja, genau, da wird halt so krank am konservativ rechten Rand gefischt.
Nee, es wird noch nicht mal so konservativ rechts gefischt, sondern es wird anti-woke gefischt. Das machen die ja. So, die müssen ja noch nicht mal rechte Talking Points rausbringen. So, das macht ja Merz. Merz sagt einfach, Paschas raus aus Deutschland. Das sagt Merz. Und Merz bedient
die
damit.
Paschas.
Merz bedient, die Achtjährigen. Merz bedient damit die besorgten Bürger. Ne? Also die besorgten Bürger in der Mitte der Gesellschaft. Und dann gibt es da noch eine viel größere Gruppe von Menschen in Deutschland. Das sind die, die das mit diesem ganzen Boko Haram nicht verstehen. Die sagen, Moment mal, also das verstehe ich einfach nicht. Und warum ist denn das jetzt ein Problem? Und ich habe das schon immer so genannt. Und warum soll ich jetzt was anderes sagen? Und die werden damit bedient. Weil dann stellt sich der Söder dahin und sagt so, Moment mal, also Mahatma Gandhi, der ist doch eigentlich eine sehr positive Figur in der Geschichte dieser Menschheit. Und man wird doch wohl noch mal ihm seine Ehre aussprechen dürfen mit so einem Kostüm an Fasching. Und dann denkt sich die Ingeborg, die denkt sich dann, also da hat der Herr Söder aber recht. Also, was er da sagt, da hat er vollkommen recht. Und die sehen das Problem dahinter gar nicht. Wie denn auch? So, wie willst du denn auch Helmut und der Ingeborg erklären, was Blackfacing ist und warum das vielleicht etwas ist, wo man zumindest drüber nachdenken sollte? Wie willst du denn das dann klären?
Also ich muss schon sagen, ich glaube, wir sind grundsätzlich gesellschaftlich auch da, dass man sagen kann, ey, ich weiß, du findest Jimi Hendrix geil, aber zu Fasching bitte nicht als Jimi Hendrix gehen.
Ich glaube, wir finden, oder? Mehrheitlich sehen wir darin kein Problem. So, die Heiligen Drei Könige, da wird immer noch fleißig mit Schuhcreme gearbeitet.
Stimmt. Aber ey, also ich finde die Debatte wichtig. Also ich finde grundsätzlich die Debatte wichtig, auch wenn es vielleicht hast du recht, vielleicht gibt es mehrheitlich dazu mehr Leute, die ja kein Problem sehen. Aber ich finde die Debatte zumindest in der Existenz, ja, also in der Realität wichtig, dass wenn man tatsächlich sich mit Geschminke dunkel schminkt und dann so tut, als würde man, als wäre man Jimi Hendrix oder Mahatma Gandhi. Ich finde zumindest, dass es angemessen ist, darüber zu reden und zu sagen, ey, Digga, ist vielleicht nicht so geil.
Aber du kannst dir das nicht erklären, so Alter, weil die Ursprungsdebatte basiert ja auf dem Blackfacing, das damals in Kunst und Kultur geschehen ist, ne? Also, dass schwarze Menschen grundsätzlich als irgendwelche Trottel dargestellt worden sind und dann auch immer von weißen Menschen diese überpersiflierte Darstellung haben erleiden müssen. Also da war dann immer irgendwelche Weißen, haben sich dann einfach mit Schuhcreme angemalt, haben sich die Lippen dick gemacht, mit rotem Lippenstift und haben dann Trottel gespielt in Schwarz. Ne? Das war ja so immer diese dümmlichen Idioten und die sind alle schwarz, gespielt von Weißen, die sich schwarz anmalen.
Das ist dann sagen die und dann sagen die dir, aber ich mache das ja gar nicht so, sondern ich huldige dem. Und dann sagst du dem, ja gut, das spielt erstmal keine Rolle, denn du huldigst ihm vielleicht, aber benutzt das die Methode, die wir gemeinschaftlich halt oder die man in diesem Zusammenhang als eher schwierig anerkennen würde oder rassistisch. weil das eben in der Vergangenheit so benutzt wurde. Dir steht die Neudefinition davon nicht zu, so wie ich den Hitlergruß nicht neu definieren kann.
Also das so, ist ja, also da müssen wir dann nochmal mal anders drüber privat diskutieren, weil das sehe ich auch ein bisschen anders. Aber du hast natürlich recht, ne? Aber dann sprich mal mit so einer Tina Bombina darüber. So, das passiert halt.
Also, ja, aber das ist ja trotzdem, also ich finde, man kann dir das trotzdem sagen, ob die das dann weiter durchführen und ein Söder-Bild und Söder dann ein Mahatma Gandhi-Bild hochlädt, wo er dann zen-mäßig in die, also super, auch ein ganz merkwürdiges Bild einfach. Ich muss mir, das Lustige an dem Bild oder das Kuriose an dem Bild ist eigentlich
die
Vorstellung, ist nicht nur Markus Söder, sondern die Vorstellung, dass der in diesem Kostüm in ein Fotostudio gegangen ist, weil das ja offensichtlich ein Fotostudio ist und dann jemand gesagt hat, also da war dann so Fotograf und dann jemand, der das Licht gemacht hat und dann hat er gesagt, Herr Söder, fühlen Sie sich mal in die Rolle ein. Und dann hat Markus Söder die Hände zusammengefaltet, seine Kutte gerichtet und hat versucht, intelligent in die Kamera zu gucken.
War wirklich so. Und weißt du, was das Witzige ist? Wahrscheinlich waren das mehrere Aufnahmen. Und er hat die Hände gefaltet, hat das erste Bild machen lassen, die Hände rausgenommen, sein Handy gezückt und gesagt, ja, abschieben die beiden. Und dann wieder die Hände zusammen und dann, und dann wieder das Handy raus. Nee. Windkraftanlagen nicht bei uns, nicht im schönen Bayern. Und dann wieder die Hände zusammengefallen. Das ist ja das Absurde. So, Markus Söder und Friedrich Merz ist echt der One-Two-Punch der deutsch-konservativen Drecksschiene, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und an dieser Stelle muss ich eine Lanze brechen für Ostdeutschland, weil ohne Mist, ne, in Bayern gilt es ja als linksextrem, wenn du sagst, Ausländer raus. Also das ist Ausländer raus, ist das Linkeste, was du in Bayern findest.
Was?
Ja, ey, Bruder, beschäftige dich mal mit Bayern, ey. Bayern ist komplett wild.
Ja, also ich denke nicht, dass es das Link. Also erstmal, ich verstehe die Übertreibung, aber ich denke nicht, dass es das Linkeste ist, was man in Bayern sagen kann. Ich denke, das Linkeste, was man in Bayern sagen kann, ist das, wenn man sich einen Kaffee holt, sagt, haben Sie auch Sojamilch?
Nein, oh Gott, nein. Die gute Alpenmilch. Willst du mich verarschen jetzt?
Ich denke, dass das viel linker ist. Also wirklich, da geht's, also da wird dann eine Debatte aufgemacht, sag ich.
Es reicht jetzt. Also wenn du in Bayern einen Sojamilch-Kaffee bestellst, dann wirst du doch direkt, wenn du vom Almviehtreiber wirst du doch direkt an die Grenze gescheucht. Also das fasse ich nicht. Ja. Ich fasse es nicht, ey. Das ist überhaupt sowas in den Mund zu nehmen. Gab es eine riesige Debatte. Ich glaube, das war auch diese Almregion da oben, wo die in der Werbung eine Person einen Hafermilchlatte Macchiato bestellt. In der Werbung. Das hat nichts zu tun gehabt mit irgendwas. Das war einfach nur eine scheiß Werbung. Komplett unbezogen zu irgendwelchen Produkten, die mit Milch oder Milchalternativen oder zu tun haben. Und da hat dann die Milchlobby gegen geklagt. Weil die gesagt haben, kulturell wirft das ja schon ein schlechtes Bild auf uns, ne? Weil unsere Almmilch, die ist ja schon sehr wichtig. Und haben recht, also es darf nicht mehr ausgestrahlt werden.
War es nicht auch so, dass man dass man die Sojamilch und so nicht mehr Milch nennt?
Ja,
Haferdrinken
heißt das jetzt.
Ja, das jetzt heißt es irgendwie Hafer, was der
Weil es könnte ist, die, ne? es die
Kunden verwirren, ja.
Wenn die da Milch lesen, dann denken die, ah.
Also wenn so ein verwirrter Kunde mal nach einer Hafermilch greift und nicht nach einer normalen, dann nenne ich das doch ein Erfolg und nicht eine Verwirrung.
Weltuntergang nenne ich es. Wie sollen die an ihr Calcium rankommen, Stay? Sag du es mir.
Sag du das
sag
mir mal.
Sag du es mir mal.
Sag du mir das mal. Nee, also da bin ich, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir angefangen haben.
Ist ja auch scheiße mit Fußball und Wrestling, Alter. Diese Episode jetzt, du kannst diese Episode jetzt schon.
Das Linkste, was man in Bayern sagen kann, hast du gesagt. Weißt du, was das Linkste ist, was man in Dortmund-Nordstadt sagen kann?
CKL?
Bitte töten Sie mich nicht, Officer.
Töten Sie mich bitte.
Bitte töten Sie mich nicht, Officer. Hast du den Artikel von der Zeit gelesen?
Ja, klar.
Kolumne, kurze Empfehlung an die Zeit, also richtig kranker Artikel. Die Zeit hat eine Kolumne, glaube ich, ist eine Kolumne oder einen Artikel rausgebracht, wo es um Bitte ruf nicht die Polizei heißt der sinngemäß oder ruf nie die Polizei heißt der. Das ist übelst, erstmal du denkst so, du liest den Artikel und denkst so, holy shit, what the fuck, von der Zeit? Die linke Presse, die Zeit? Und da geht es in einem sehr langen und sehr ausführlich formulierten Artikel um Probleme in Dortmund-Nordstadt. Denn Dortmund-Nordstadt ist, Grüße gehen raus an alle unsere fleißigen ZuhörerInnen aus Dortmund-Nordstadt und aus Dortmund allgemein. die wissen, wie problematisch Dortmund-Nordstadt ist. Und da gibt es wohl eine Wache Nord, die ein erhebliches Maß an schwierigen Gesamtsituationen, besonders in Gewalt in Sachen Gewalt hat. Da werden unterschiedliche Sachen, die unterschiedlichsten Sachen formuliert. Eine Frau, die immer wieder Fotze genannt wurde und zusammengeschlagen in der Wache. Ein Mann, dem vorgeworfen wurde, einen Officer anzugreifen, weil der beobachtet, wie er einen 16-jährigen Migranten zusammenwichst. Mohamed Darumi, glaube ich, heißt der Mann,
ja.
Der mit 5 Schüssen und 2 tödlichen in die Beckenarterie und in den Lungenflügel, 5 Schüssen im Rahmen eines Einsatzes mit 12 Beamten, die alle ihre Bodycam aus hatten, getötet wurde. Und das ist alles in Dortmund-Nordstadt passiert. Und die. Was denn?
Nee, nur. Ist einfach nur eine schöne Geschichte, die du da erzählst.
Ja, ist das. Ich fasse das einfach mal zusammen. Und Dortmund-Nordstadt hat da ein gigantisches Problem jetzt. Ich empfehle euch diesen Artikel einfach nur. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, hinter einer Paywall, aber dafür lohnt es sich wirklich mal zu bezahlen. Das Ding ist eine absolute Bombe. Das ist eine journalistische Meisterleistung. Denn da geht es nicht um eine Situation, weil wir die Argumentation der Einzelfälle immer wieder vorgelegt kriegen, sondern da geht es um viele, unabhängig voneinander, mit unterschiedlichen Beamten und denselben Beamten, Stories von Personen mit allerlei Herkunft und allerlei Idee. Und da wird dann ganz am Ende ein Bild gezeichnet, wo Jugendliche, die so viel Angst vor der Verfolgung der Polizei haben, gesagt haben, nicht mal ihren Namen gesagt haben, woher sie kommen oder welche Hautfarbe sie haben. So, die wollten nichts Erkennungsdienstliches in dem Artikel haben. Und da wurde dann einfach gesagt, wenn wir Probleme haben, heißt es, ruf niemals die Polizei. Niemals. Und das ist doch mal uff.
Also sind sie Ausländer.
Da sage ich doch mal uff.
Ja. Passend dazu, wenn wir schon dabei sind, Alter, der Reul, der Innenminister Nordrhein-Westfalen, dann auch damit auch zuständig für die Polizei in Dortmund, der hatte ja gestern einen grandiosen Auftritt oder vorgestern einen grandiosen Auftritt bei Anne Will. Als ich das gehört habe, dachte ich mir wirklich, wow, also das musst du dir erstmal trauen. Der hat im O-Ton hat er gesagt, die O-Ton-Zusammenfassung. Also, der hat gesagt, naja gut, also da sind natürlich auch einige Knüppel geflogen und da war auch ein hohes Maß an Gewalt von den Polizeibeamten zu sehen, aber man muss sich auch überlegen, wer angefangen hat. Das hat er wirklich gesagt. Der hat wirklich gesagt, man muss sich auch hier wirklich überlegen, wer angefangen hat.
In welchem Zusammenhang? Lützerath oder was? Ja,
Lützerath.
Ah, okay.
Also sagen, man muss sich auch überlegen, wer angefangen hat. Es gab Mordanschläge auf Polizeibeamte. Okay, Mordanschläge. Wir holen direkt die große Flinte raus und dann muss man sich auch überlegen, wer angefangen hat. Da ist auch klar, dass die Leute ein bisschen wütend sind. Ich denke mir so, okay, wir sprechen hier jetzt aber nicht über eine Ausschreitung von den Fans von Hansa Rostock und Waldhof Mannheim.
Ja,
also das ist
ja so eine Hooligan-Scheiße.
Ja, wir sprechen hier nicht darüber, dass man sagen kann, ja gut, also Hansa Rostock-Fans, die haben auch angefangen, ne? Da kann man auch verstehen, dass die Waldhofer, dass sich das nicht gefallen hat. Wir sprechen hier über die Polizei. Wir sprechen hier über die fucking Polizei. Absolut große Katastrophe. Und wir schlittern von einer Katastrophe in die nächste. Frau Lamprecht ist ja zurückgetreten als Verteidigungsministerin, ne? Und weißt du schon, wer der Nachfolger werden soll?
Nee, noch nicht. Ich hoffe, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man das Statement-Video von Lamprecht zur Silvesternacht toppen soll. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf den nächsten Abendgang. Weißt du schon, wer es? Ich weiß es noch
nicht. Ja, es soll Boris Pistorius werden. Und Boris Pistorius sagt dir erstmal vom Namen
Boris
wahrscheinlich
Pistorius.
Relativ wenig. Aber
gar nicht.
Es gibt einige Dinge, die er, von denen du schon mal gehört hast, die er gemacht hat. Und zwar hat der 2013, ich glaube, er war als erster dafür verantwortlich, als Vorsitzender von der Innenministerkonferenz, dass die NPD verboten werden sollte. Das hat man ja so mitbekommen, zumindest am Rande, dass sie die NPD mehrmals verbieten wollten und Pistorius war Vorsitzender der Innenministerkonferenz und damit kann man wohl relativ sicher sagen, yo, er war der Impulsgeber, was das Ganze angeht. So, der wollte das vor das Bundesverfassungsgericht bringen und vor den Bundesrat und er wollte die NPD verbieten. Er hat ganz viele Dinge gemacht, die sich für mich, gerade wenn man überlegt, dass er ja eigentlich Sozialdemokrat ist, die sich für mich widersprechen. Also er ist großer Befürworter, wenn es um die Bekämpfung des islamistischen Terrors geht. Hat er immer wieder Dinge speziell gegen den islamistischen Terror veräußert und ist dann auch ganz stark dabei gewesen, wenn es um die Abschiebung von Gefährdern ging, also Leute ohne Pass, die potenziell Gefährder sein könnten, gehören abgeschoben. Also er hat eine ziemlich antisoziale Einstellung insgesamt, so für einen Sozialdemokraten. Und der gilt derzeit als einer der Top-Kandidaten oder als der Top-Kandidat. Und hat letztens erst, und das ist mit letztens meine ich vor wenigen Stunden, veräußert, dass er doch die Antifa verbieten will.
Was?
Ja. Ja,
der. Warte mal, was?
Ja.
Wie kann, hä?
Ja, du hast jetzt erstmal natürlich gute Fragen, ne? So als jemand. Ich kann dir ja als Antifa-EV-Mitglied kann ich dir ja mal so ein paar Sachen zur Antifa erzählen, ne?
Also können wir bitte mal Folgendes, also ich fasse es nicht, dass das noch nicht überall angekommen ist, dass man sagen kann, ey, schön und gut, ne? Lass uns mal über die Antifa reden. Aber das Verbot der Antifa geht halt nicht, weil die Antifa halt eben nichts. Das ist verbiete Rauch. So, was? Hä? Du kannst es nicht greifen, das ist ja nichts. Du hast ja kein Clubmitgliedschaft. Du, was?
Ja, es gibt ja nicht die Antifa, ne? Das ist ja das Schöne. Also die Linken, die sind ja alle insgesamt eher so dezentral. Also man organisiert sich dezentral und schließt sich dann zusammen, wenn es um gemeinsame Anliegen geht. Aber es gibt nicht so diesen, es gibt nicht Antifa Deutschland und Antifa Aachen und Antifa Dortmund und sowas gibt es nicht. Ja. Es gibt Ortsgruppen, die sind alle.
Es gibt vielleicht einen Twitter-Account, der so heißt, genau. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Es gibt vielleicht einen Twitter-Account, der so heißt, aber das ist dann auch alles dezentral organisiert und man organisiert sich halt so, wie es vonnöten ist. Und das wird natürlich mehr im digitalen Zeitalter, aber es gibt immer noch keinen eingetragenen Verein oder eine Organisation, die so bei rechtsextremen Gruppen kennt man das ja, dass sowas wie Blood and Honor und Combat 18 und so oder die Hammerskins oder was es da alles für Truppen gibt, ne? Man könnte such dir einfach irgendeinen Namen aus mit entweder Wolf, Stahl, Gewitter oder sonst irgendwas, den Namen
oder Panzerfaust.
Die Gruppe wird es geben und die, aber die organisieren sich ja, weil die ja Bock haben auf Hierarchien. So, ist ja klar, es sind ja Rechte, die finden Totalitäres geil, die finden Hierarchien geil. Natürlich organisieren die sich auch ziemlich strikt hierarchisch in ihren Prügeltruppen. Das ist ja bei Linken eher nicht so. Die haben es ja nicht so mit Hierarchien. Da gibt es eben nicht diesen Organisations- und Hierarchiedrang und Zwang und Antifaschismus und vor allem auch die Antifa ist mehr so ein gemeinsamer Banner, unter dem man sich wiederfindet und mit dem man sich identifizieren kann. Ne? So, das ist so, wir sind Antifaschistinnen. Das ist die Antifa und wir gehen gegen alle faschistischen Dinge auf diesem Planeten vor. Das heißt aber nicht, dass das irgendeine Gruppe ist, die man jetzt verbieten könnte. Pistorius meint damit wahrscheinlich Kleinstgruppen, also dass er radikale Kleinstgruppen verbieten möchte. Aber auch die, und das kann ich jetzt vielleicht sagen, die sind ja nicht organisiert. Also das ist ja jetzt nicht so, als ob da Mitgliederlisten geführt werden würden. Das ist ja völliger Unsinn.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Pistorius das machen will und darin seine Aufgabe sieht, von mir aus, ob der damit durchkommt oder nicht, dieses Ergebnis bleibt ja dasselbe. Du kannst nichts verbieten, was halt eben nicht organisiert ist, so wie du schon sagst. Du kannst sagen, du verbietest das, aber dann mündet das halt in nichts.
Ja.
Vielleicht sollte man einfach sagen, ja, okay, dann mach doch, weil es passiert nichts. Du kannst nicht sagen, wir haben jetzt die Antifa verboten oder wir haben die Antifa verboten, weil am Ende des Tages ändert das nichts an der Gesamtsituation.
Ja, das ändert natürlich was.
Die haben keinen Ausweis bei sich.
Natürlich ändert es was an der Gesamtsituation. Also er kriminalisiert damit Antifaschismus. So, und zwar insgesamt, ne? Das ist auch wieder aus Amerika kommt. Die Antifa, Sozialismus, Kommunismus.
Aber die Kriminalisierung von etwas, das nicht. Also du kannst, ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber was ist denn die tatsächliche Konsequenz, ist ja nicht, dass eine Gruppe verhaftet werden kann.
Nee, das natürlich, die tatsächliche Konsequenz ist, dass du wie in Amerika dann Horden von Trotteln hast, die rumrennen und sagen, also man kann natürlich darüber debattieren, ob es die nicht jetzt schon gibt, und ich würde dir sogar zustimmen, wenn du den Punkt machen möchtest, aber die laufen halt rum und sagen, Antifa, das sind Verbrecher. So, ja, ne, so, die hast du dann, und da hast du dann wahrscheinlich mehr von, je mehr du das versuchst, irgendwie so in die Mitte des Diskurses zu rücken mit diesem Antifa-Verbot. Das ist ja in Amerika schon lange passiert und da kann man die Konsequenzen ganz gut beobachten. Aber I don't know, mich interessieren VerteidigungsministerInnen überhaupt nicht. So, Lamprecht, von der habe ich nichts mitbekommen, so, außer das Silvester-Video, was eine riesige Katastrophe gewesen ist.
Also, for real, Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's nicht verstanden, aber akustisch nicht, einfach weil die Böllerei in Berlin so heftig war.
Wie kann man sowas?
Die ganzen Paschas waren unterwegs mit ihren Schreckschutzwaffen.
Ja, wo sich auch herausgestellt, auch Kommunikations-Error bis zum geht nicht mehr von der Polizei in Berlin, ey. Am Anfang hieß es 140.
Hat sich rausgestellt, waren noch ein paar mehr Deutsche dabei.
Waren doch irgendwie insgesamt nur 30 Menschen. Und diese 30 Menschen haben auch nicht gezielt Einsatzkräfte angegriffen, sondern jedes Auto, was da vorbeigefahren ist, also legit einfach jedes Auto, das war komplett willkürlich Krawall machen. Von den 30, die willkürlich alle Autos angegriffen haben, waren auch eigentlich alles Deutsche, ne? Also vornehmlich oder mehrheitlich, ich glaube drei Viertel, entweder zwei Drittel oder drei Viertel waren Deutsch, Passdeutsch für die Rechtskonservativen. Da muss man erstmal herausfinden, ob die auch eine ARIA-Nachweis hatten. Aber da ist die CDU bestimmt dabei.
Wie war der Vorname?
Und das Ding ist ja, das Traurige daran ist, der Schaden ist ja bereits angerichtet. So, die Leute interessieren sich nicht dafür, was jetzt tatsächlich passiert ist. Wenn wir in einer Welt leben würden, die fakten- und inhaltsbasiert wäre, dann wäre sie sehr viel besser. Also sehr viel besser. Sondern wir leben in einer Welt, wo Julian Reichelt den Diskurs bestimmt. Und da zählt dann die Schlagzeile, die du aufschnappst, weil die Leute.
Genau, das ist das Problem, ja. in der. Aber das ist, da muss ich sagen, das habe ich, dieses 145-Leute-Ding, das habe ich hauptsächlich auf Twitter gesehen. Gibt es Presseartikel, die das groß verbreitet haben? Oh, ich habe das nämlich nur. Also wirklich, ich habe das nur auf Twitter gelesen.
Bild.
Bild, aber bei. Das Bild, das schreibt, okay, nehmen wir mal Welt und Bild raus. Gibt es andere Agenturen außer Welt und Bild, die man so oder so nicht lesen sollte, die das so gepublished haben?
Warte, wir gucken einfach ganz spontan.
Weil ich weiß es nicht, ich habe diese Diskurs immer nur von rechten oder rechten Trollen auf Twitter gesehen und dachte mir dann so, oh, come on, Bro, was ist so, das ist wieder so ein, das, warum zur Hölle spielt es erstmal eine Rolle, von wo der kommt? Ob der Reinblüter ist oder nicht, ne? Wenn jemand eine Straftat begeht, ist mir doch scheißegal, woher der kommt, dann soll das dementsprechend verarbeitet werden. Warum, weißt du, wenn jemand, der Kevin heißt, einen Unfall baut, dann sind doch nicht alle Kevins gleichzeitig potenzielle Unfallmenschen oder sowas oder Unfahrfahrer. Ich
sind ein paar mehr. Ich habe gerade einfach mal geguckt und was so zwischen dem 1. und 3. Januar veröffentlicht worden ist. Und wir haben Berliner Morgenpost, Fokus, Tagesspiegel, Tagesschau, ZDF, Berliner Zeitung, RBB24, Welt.
Super schade.
Hatz, Stern, also die haben alle darüber berichtet und die haben auch alle die Zahl 145 genannt, ne? Und ohne Scheiß, der Schaden, der damit angerichtet wird, der
Damage ist dann, ja. Ne,
der ist geschehen. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Und mal wieder sind es die, die darunter leiden müssen. Oder mal wieder sind die, die darunter leiden müssen, sowieso die, die unter diesem System leiden. Das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Und aber es ist ein Produkt unserer Medienwelt. So in unserer Medienwelt, du sagst, du hast gerade die großartige journalistische Arbeit gelobt, die innerhalb dieses Dortmunder Artikels geleistet worden ist. Die gibt es ja nicht mehr. Für die gibt es auch keine Nachfrage mehr. So, du hast keine Nachfrage nach gutem Journalismus.
Ich habe da schon eine sehr große Nachfrage nach. Denn ja, ich bin auch jemand, also ich, ja, ich, aber vielleicht ist, ich habe ein Segment in meinem Stream beispielsweise, wo ich Nachrichten konsumiere, immer. Und ich habe mir das angeeignet, weil ich selber gemerkt habe, dass man sich nicht mehr auf Facebook und Twitter verlassen kann, wenn es um Schlagzeilen und Headlines geht und dass man Bild und Welt auch nicht lesen sollte. Also habe ich mir so ein diverses Portfolio aus Zeit, Süddeutsche, Tagesschau, Deutschlandfunk, ja. Manchmal Taz, manchmal FAZ, das hängt immer davon ab, ja, wie die Spezialisierung ist. Und da kann man sich ein gutes Durchschnittsbild machen. Und ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die diese Informationen brauchen und dass es auch Leute gibt, die gerne den Deutschlandfunk-Podcast hören, die beispielsweise Leute, die die Lage der Nation hören, großartiger Podcast übrigens, Grüße gehen raus an die beiden, die Namen habe ich jetzt gar nicht, aber ich höre regelmäßig die Lage der Nation, weil es mir einfach eine schöne Perspektive gibt und ich glaube, die Nachfrage
Philipp ist da. Philipp Banse und auch, Ulf Bürmeier.
Genau, sehr großer Fan. Großer Fan von dieser Arbeit, der sehr wichtigen Arbeit, ja. Der regelmäßigen journalistischen Aufarbeitung, der Einschätzung, der Orientierung und auch mal der des Widerspruchs und des Befürwortens von Themen, dieses non-popular opinion-mäßig und auch das Erklären, wieso. Das ist eine sehr gute Sache, aber man sollte der 2023 Medienkonsum ist halt leider nicht mehr ein Medien konsumieren. Ja. Also du liest halt nicht mehr nur eine Zeitschrift, weil das ist der Fehler, sondern du musst ein diverses Portfolio von vielen Zeitschriften
auch mal alternativ
haben,
gucken, weil, ja.
Und weil du nicht, naja, nicht in, nee.
Ich weiß,
hör mir auf mit dieser Scheiße.
Ich weiß, was du meinst, Alter. Und du hast da vollkommen
also
recht.
Also dieses diverse Portfolio, das kann eine schöne Öffnung der Problematik und der Interpretation sein. Es gibt übrigens auch, das ist, glaube ich, vom, oh Scheiße, wer macht denn das? Ich glaube, das macht auch der Deutschlandfunk, nämlich die Presseschau. Die lesen regelmäßig einfach Zeitschriften. Das heißt, die sagen dann hier bei der Zeitschrift ist gerade das los. Ich glaube, das ist die Presseschau.
Presseschau von Deutschlandfunk. Ja. Da gibt's, ja.
Die lesen einfach Zeitschriften vor und was in denen losgeht und warum die das sagen. Alter Leute, ich sage euch so, wie es ist. Ne? Der Deutschlandfunk ist eines der wichtigsten Informationsmedien, was unheimlich vielseitig aufgebaut ist. Also da würde mir wirklich was fehlen, wenn ich das nicht mehr konsumieren
könnte. Ist aber öffentlich-rechtlich, ne? Muss man auch aufpassen. Ja. Die sind damit staatsgefeuert, ne?
Ja, das sind sie. Alter. Ja, nee, sind. Also Karl, hör doch mal auf mit deiner Meme-Scheiße jetzt hier. Meine ich ernsthafte Themen und du kommst gleich wieder mit dem Schwurbler Günther-Take.
Man muss das ja direkt entkräften, was da gesagt wird. Aber ja, du hast vollkommen recht. So, die Verarbeitung von Medien, Medienkompetenz insgesamt ist eins der größten Hürden, die wir haben, um informiert durchs Leben zu gehen. Ne?
Ich glaube, und da war der Punkt jetzt eigentlich, und ich glaube, es gibt noch genug Leute, die sich da ein Bild machen wollen und das auch suchen und deswegen, also es ist so zweigeteilt. Ich stimme dir zu, wenn du sagst, die Leute wollen Welt und Bild lesen, Springer halt, und die Leute wollen ein diverses Bild haben.
Ist ja unterschiedlich, ne? Ist eine,
vielleicht kann man auch sagen, Springer gehört zu einem diversen Bild. Ich konsumiere es jetzt beispielsweise nicht aus offensichtlichen Gründen. Ne?
Springer, Presse auf die Fresse!
Ich glaube, Springer lesen ist wichtig, um
den Feind zu verstehen.
Ja, nee, ja, tatsächlich. Also tatsächlich so ist was, es so. Ja. Du musst ja wissen, woher die Leute das nehmen. Also
ja, du, vielleicht ist das richtig.
So, wenn du wirst ja mit den, ich habe gestern, wurde ich mit einer Nachricht konfrontiert, die werde ich auch nicht vergessen so schnell, weil da hat einer, der Inhalt ist jetzt erstmal total egal, aber der hat sowas geschrieben wie, jetzt O-Ton, der hat geschrieben, ich schreibe hier sehr wenig und äußere mich auch bewusst nicht zu kontroversen Themen wie, und jetzt halte ich fest, den Ukraine-Krawallen oder dem Silvesterkrieg.
Hä?
Und ich so, Moment mal. Du hast es geschafft.
Das hat er bei dir in den Stream geschrieben.
Ja. Du hast es.
Wie kann der denn? Wie konnte der denn? Wie lange war der bei dir im Kanal?
I don't really know, ey. Das ist mir.
Hast du dieses Profil mal angeguckt? Ich mache mir das selber gerne. Ich frage mich, manchmal kriege ich auch so verstrahlte Kommentare und dann finde ich raus, dass der seit 3 Jahren bei mir ist.
Ja, das ist dann aber enttäuschend. Ne? Sowas will man dann eigentlich gar nicht sehen. Und dann hat er gesagt, und dann kam der eigentliche Punkt. Und zwar, dass er Menschen, die ausländerfeindlich sind, immer rät, in die deutsche linke Szene zu gehen, weil weniger Ausländer als da findet man nicht. Und ich so, okay. Ja, ist doch okay.
Was?
Ja, und das versteht man nicht, wenn man Springer nicht liest. Man versteht es einfach nicht. Du hörst sowas und denkst dir, hä? Und dann hat's Klick gemacht bei mir. Und dann ist mir Julian Reichelt eingefallen und die Bild-Zeitung und Springer. Mhm. Und die laufen ja rum und bezeichnen das, was in Lützerath passiert, einen antisemitischen Hetzlauf.
Antisemitischen Hetzlauf in Lützerath?
Ja, ja, klar. Die, was? Derzeit wird der Lützerath-Protest, weil man sonst nichts findet, als Judenhassveranstaltung geframed.
Hä?
Ja.
Und wie wird das denn geframed?
Naja, man hat da zwei Flaggen von Palästina gefunden. Ja, oder lass es drei gewesen sein. Und wenn man da eine Palästina-Flagge hat, weil man weiß ja, jede Kritik an Israel ist automatisch Antisemitismus.
Jede Kritik an der Siedlungspolitik von Israel ist automatisch
Antisemitismus. Hör auf, Antisemitismus. Du Antisemit.
Antisemit, das ist Schwein.
Du Schwein, wenn du mir jetzt erzählst, dass Israel Fehler macht, dann reicht es aber auch. Und Greta
ein
Thunberg.
Wort, ein schlechtes Wort über Netanyahu. Ein schlechtes Wort.
Ein einziges, mein Freund. Und dann hast du so Schlagzeilen wie der deutsche Ku Klux Klan ist zurück. Und fragst dich, was ist denn der deutsche, Ku Klux Klan? Und dann heißt es ja klar.
Aber der Schlammzauberer hatte doch eine braune Robe an.
Ja, ja. Und dann fragst du dich, okay, wie kommen die da raus? Und wer liest sowas und denkt, das ist nachvollziehbar? Naja, klar, das sind weiße, vermummte Menschen, die sich treffen. Und damit ist klar, aha, weiß, vermummt, Ku Klux Klan. Dass da natürlich auch ganz, ganz viele POCs gewesen sind, dass man sich da breitflächig Lützerath als insgesamt als deutsches Roger war einfach die progressivste Alter. Kommune, die wir auf deutschem Boden jemals hatten. Du fasst es und dann hast du literally Julian Reichelt, der dir auf Twitter erzählt, dass wenn du in Lützerath marschierst, du ein Antisemit bist, weil du mit der größten Antisemitin auf diesem Planeten zusammen marschierst. Und jetzt frage ich dich, wer ist denn die größte Antisemitin auf diesem Planeten, Stay?
Oh Gott, warte mal, ist es Luisa Neubauer?
Es ist Greta Thunberg.
Oh Gottes Willen.
Wie macht man das? Aber deswegen muss man eben zumindest so oberflächlich mal bei Springer vorbeischauen, weil ansonsten checkst du gar nicht, wo die das hernehmen. Du checkst es gar nicht, was die von dir wollen. So, du liest sowas und denkst dir, ja, ist ein Shutdown, Alter. Aber ist ja eben kein Shutdown, ist einfach nur rezitiert, was die bei Springer lesen. Ne?
Ja.
Bedauerlich.
Also, das beispielsweise, da ich das nicht lese, wusste ich es auch nicht, aber es klingt jetzt auch nicht nach einem kranken Take, der einer großen Beachtung, also dass das notwendig ist, weißt du?
Doch, tut es, findet aber bedauerlicherweise sehr große Beachtung. Das findet bedauerlicherweise eine sehr, sehr große Beachtung. Und es ist brutal bedauerlich. Genauso wie, ey, ich muss harter Themenschwung, aber wenn wir schon bei Antisemitismus sind, sagt dir dieses Bild irgendwas?
Oh Gott, Karl, ist das... Ich habe das Bild noch nicht geöffnet. Ist es ein Alice Weidel und Wagenknecht-Bild?
Nee, wir kommen unserer popkulturellen Aufgabe nach und werden ein bisschen über Twitch sprechen.
Ja. Oh nein, das ist... Oh nein, es ist... Oh fuck. Ja, ich...
Janusz Raschedi ist das, ein Twitch-Streamer, der immer größer wird, Verschwörungsideologe und Twitch-Streamer. Ja. Und der hatte am gestrigen Abend den Verschwörungsideologen und Rechtsextremen Leonard Jäger zu Gast. Leonard Jäger, aka Ketzer der Neuzeit.
Der Neuzeit,
vielleicht schon mal gehört. Und die hatten gestern einen Stream mit teilweise vierstelligen Zahlen, also so 1000 ZuschauerInnen waren dann doch ab und an mal da. Und da haben die gesprochen über Pizzagate, Kinderblut und Pädophile, George Soros, die New World Order.
Gott, Alter, das ist vollkommen verloren. Das war auch damals schon, wann hatten wir das letzte Mal diese Keanu-Scheiße, wo der auf Krampf versucht hat, in irgendwelche Debatten einzutauchen, weil er gerochen hat, wie viel Reichweite es gibt.
Ja.
Ach, Digga, nee, also wirklich, super peinlicher Kerl, super peinlich.
Ja, das ist super peinlich und es ist super gefährlich und jetzt kommt aber der tatsächlich gefährliche Punkt, weil Twitch tut nichts. So, da sind Rechtsextreme und die verbreiten nicht nur diese QAnon-Verschwörungstheorien, sondern das sind ja noch nicht mal Theorien, das sind ja Ideologien. Die verbreiten auch sowas wie so gute Werte wie Andrew Tate hat viel Gutes für diese Welt getan und die Verbrechen, die Andrew Tate begangen haben soll, sind nicht gleichzusetzen mit denen, die Zionisten machen. Und hier gibt es ja die Protokolle von Zion und die können wir uns mal gemeinsam anschauen. So, die werden einfach komplett gebrainwashed, Alter. Das ist ein Brainwashing-Kanal. Und viele, viele hunderte junge Menschen schauen sich das rein, ziehen sich das rein und werden befüttert mit rechtsextremen Takes, mit menschenfeindlichen Takes. Ja, und du kannst das reporten, wie du willst, da passiert überhaupt nichts. Es passiert gar nichts.
Wir müssen uns mit der Konsequenz, und das ist etwas, womit ich auch so ein bisschen struggle, weil das so dieses neue Twitch ist. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber wir müssen uns wahrscheinlich mit der Konsequenz auseinandersetzen, dass die Plattform wirklich nicht mehr der Safe Space für Menschen ist, sondern sich zu einem Abszess entwickelt, also einer Infektion, die halt Menschenfeinden einfach signalisiert, so kritisch, so hart sind die Richtlinien gar nicht. Wenn du gebannt wirst, wirst du gebannt, weil du einen Arsch zeigst oder weil du jemanden zeigst, der auf Twitch schon gebannt wurde als Ban Evasion. Ja. Dann wirst du gebannt. Aber nicht, weil du menschenfeindliche Takes hast.
Ich sag
nicht,
dir
weil
ganz
du
ehrlich,
rechtsextremes Gedanken
meine verteilst. Herangehensweise, und ich sage nicht, dass ich das jetzt tue, aber weil das wäre ja dann auch ziemlich schädlich, aber eine vernünftige und in der Vergangenheit zumindest sich als einzige Methode herausstellende Vorgehensart ist, kriegt den Palästen. So, greif da an, wo es weh tut. So, schreib nicht Twitch an, sondern arbeite das alles heraus und schreib die Partner von Twitch an. Ne?
Krass. Also, ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was die Partner von Twitch sind.
Naja, die Leute, die Werbung da buchen. So, die pushen ja Werbung bis zum geht nicht mehr.
Ja, also jetzt muss man, das geht eigentlich auch gar nicht konform. Twitch entwickelt sich zu einer Plattform. Ich weiß nicht, du hast ja vielleicht gestern meinen Tweet gesehen, wo ich zeige, zeigt her eure Ad-Revenue-Angebote.
Ich kriege übrigens für 9 Minuten in der Stunde $400.
Digga. Also ich verstehe, das macht für mich keinen Sinn. Eigentlich ist es ja so, wenn dein Fokus mehr auf Werbung liegt, sollte der Moderationseinfluss ja höher werden, ne? Weil mehr Werbung heißt immer automatisch, so wie auf YouTube auch, die Plattform passt noch mehr darauf auf und schränkt noch mehr die jeweilige Themen, nicht Themenvielfalt, aber die Inhaltskontrolle wird heftiger. Und das sieht man ja auch YouTube. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man über den Klimawandel spricht, wird, also meine Klimawandel, Harald Lesch Video beispielsweise, wurde limitiert.
Ja.
So. Und ich kann jetzt nicht erkennen, wieso. Deswegen scheint es ja auf YouTube auch so eine Herangehensweise zu geben, dass es restriktiver wird. Im Gegenzug zu Twitch scheint das ja nicht der Fall zu sein. Da wird rechtsextremen Menschenfeinden und Verschwörungsideologen, Impfgegnern, Verschwurblern, allgemein Fehlinformationskanälen einfach eine Plattform gegeben und wird gesagt, willst du nicht einen Partnerstatus bei uns haben?
Ja.
So, und das verstehe ich nicht. Also das kann ich nicht verstehen. Das macht mir auch keinen Sinn, rein logisch.
Nee, ergibt gar keinen Sinn. So, du müsstest eigentlich einen Kanal wie meinen schon sperren, weil da zu viel Politik gemacht wird oder zumindest entmonetarisieren.
Genau, du müsstest nicht sperren, aber du müsstest zumindest sagen, hey, Werbung können wir auf deinem Kanal nicht schalten. Genau. Das ist so die Idee und das verstehe ich nicht. Also das geht bei mir, das raff ich nicht.
Nee, ich verstehe.
Das raff ich wirklich nicht.
Ich werde es auch nicht verstehen. Ich würde es auf Personalmangel schieben. Ich würde ganz ehrlich sagen, das ist Personalmangel. Die haben die Firmenphilosophie dahinter, die ist non-existent. Mhm. So, die machen sich darüber keine Gedanken. Die versuchen mit minimal effort die meiste Kohle reinzuholen und es scheint zu funktionieren. Die haben in der Moderation und im Safety-Net haben die nahezu niemanden mehr, der da arbeitet. Oder zumindest viel zu wenige für die Anzahl an Streams, die auf Twitch laufen. Mhm. Und die kommen mit den Reports nicht hinterher, wenn die überhaupt bearbeitet werden. Die haben keine.
Also Reports werden bearbeitet. Ich habe gestern, gehen wir mal davon aus, dass Twitch noch keine automatischen Reports hat.
Ja.
Vielleicht, wenn du auf Twitch sagst, wir hatten das vorgestern erst oder gestern, dass du unter 13 Jahre bist, wirst du gebannt. Das passiert auch sofort. Wir hatten einen Testlauf mit mehreren Accounts, also so 7 Accounts, wo man das immer wieder an unterschiedlichen Sachen getestet hat. Die Accounts werden gesperrt. Also das gibt es, da wird moderiert, aber und es wird auch super schnell moderiert, weil ich kann jetzt nicht sagen, ob das automatisch läuft oder eben nicht. Und wenn das funktioniert, dann muss es doch jemanden geben, der darüber guckt.
Eigentlich schon.
Und das auch relativ zeitig. Und das hat mich verwirrt. Also nochmal, ich appelliere nicht dazu, dass man das ausprobiert. Glaubt mir jetzt einfach mal, dass der Account weggeht. Und wenn ihr es doch ausprobiert, dann macht einen Dump-Account, wo ihr im Rahmen der Situation schreibt, hey, ich bin bla bla bla. Da rechnet aber damit, dass es auch Ban Evasion ist, wenn man einen Account hat und den zweiten Account dann mitbenutzt und das irgendwann mal rauskommt, dann bist du auch am Sack. Twitch ist bei dieser Account-Sache mega restriktiv. Aber warum denn nicht mehr bei den Inhalten? Ich kann das nicht mehr verstehen. Und ich habe auch keinen Ansprechpartner mehr, der es mir erklären kann. Das ist ja das Problem. Wir sind ja schlechter aufgestellt insgesamt in unserer Transparenzfrage oder in der allgemeinen Kommunikation. Wir sind ja schlechter aufgestellt als noch 2014. Ja. So, 2014 hatten wir keinen Ansprechpartner, weil es keinen Ansprechpartner gab. Und alles hat Englisch geredet.
Ja.
Jetzt haben wir eine Entwicklung gemacht, Simon wurde da gerade erst angestellt.
Genau.
Und da hattest du dann eventuell Kontakt mit Simon oder du hattest auch keinen Ansprechpartner. Aber jetzt ist es eigentlich so, du hast einen Partnermanager, du könntest die anschreiben, aber die wissen nichts, die können nichts dazu sagen. Die sagen, ja, wir geben das weiter. Aber das hilft doch nicht.
Nee.
Das ist super weird. Keine Ahnung, Alter.
Mittlerweile ist halt wirklich so, ohne Scheiß, ne? Wenn du so an die 2015er, 16er Twitch-Jahre denkst, ne? Das sind sowohl die Jahre, die immer noch das Bild von Twitch prägen. So dieses Family und we're all a family und ist alles so familiär bei uns.
One Love, ne? Bla bla bla.
Genau, das ist so die Zeit, aus der das rühmt, so 15, 16, 17 noch, so mit Abstrichen Anfang 18. Und zu der Zeit war Twitch nun mal eine der politisch linkesten Plattformen, die du so findest. Ne? So, ja. Wenn du da auch nur im Ansatz, ne, das lag aber wahrscheinlich auch viel an Simon, wenn du da im Ansatz irgendwas Rechtes von dir gegeben hättest, ne, so da wärst du aber schneller weg gewesen und du bist schneller weg gewesen, als du gucken konntest. Ne?
Ja.
Und mittlerweile, holy shit, ey, das ist also, ne, es ist wirklich, ich war ja nicht so, ey, auch wenn es meine Meinung wäre und wenn ich das für gut heißen würde, dass man rechte Takes insgesamt einfach verbietet, dass man die nicht zum Ausdruck bringen darf, Ausländerfeindlichkeit, Menschenfeindlichkeit, totalitäre Systeme, prokapitalistische Ansätze, all sowas gehört für mich raus, aber wir sprechen hier nicht mal darüber, wir sprechen ja nicht mal über den CDU-Politiker am rechten Rand oder die AfD-Meinung. Wir sprechen ja tatsächlich über menschenfeindliche, verschwörungsideologischen, rechtsextremen Scheiß. So, und der da übertragen wird, der anscheinend kein Problem ist. Und that's the big problem. Ja. Hast du die bevor wir noch ein anderes Thema kurz aufmachen, hast du die Oxford-Studie gelesen, wenn es um Vermögenszuwachs geht?
Oh, ja. Ich habe nicht gelesen, aber ich habe eine Überschrift dazu gesehen zumindest. Also den Inhalt habe ich jetzt nicht gelesen, aber eine Oxford-Studie hat wohl gesagt, dass es eine erhebliche Ungleichheit bei Vermögenswachstum gibt bezüglich der, also erwartenderweise bezüglich der Strukturierung von wenn du besser aufgestellt bist diesbezüglich. Arme Leute bauen kein Vermögen auf, mehr oder weniger.
Genau. Ich habe es da ausgearbeitet. Und deswegen ein paar Key-Informationen vielleicht, die das ganze dreckige Ausmaß ein bisschen zum Ausdruck bringen. Also es ist absurd. Also 1% der Weltbevölkerung, also 1% der gesamten Weltbevölkerung haben 81% des gesamten Vermögenszuwachses bekommen.
Ja.
Also 81% des gesamten Vermögenszuwachses von 20 bis 21, also in den Jahren 20 bis 2021, ging an 1% der Weltbevölkerung. Und 99% der BürgerInnen haben dann 19% Vermögenszuwachs bekommen. In der Realität heißt das, weil das ist ja kein Medianwert, sondern das sind einfach nur nackte, absolute Zahlen. In der Realität heißt das, dass ein Milliardär im Schnitt, 1,7 Millionen US-Dollar hinzugewonnen hat während der Mann bis in die, oder die Frau, Mann, Frau, bis in die gehobene Mittelschicht, also bis wirklich, wir sprechen über Managerpositionen, wir sprechen über Menschen, die im Management arbeiten, in hohen Managementpositionen, dass diese Menschen noch nicht mal einen Inflationsausgleich bekommen haben, was ihr Gehalt angeht. Die haben faktisch keinen Vermögenszuwachs. Nichts. Da ist nichts passiert. Während die Reichsten der Reichen nur noch reicher geworden sind. In nackten Zahlen. Wir haben 306 Milliarden US-Dollar an Übergewinnen. Und davon sind Lebensmittel- und Energiekonzerne primär betroffen.
Also theoretisch kann man sagen, ein Milliardär hat 1,7 Millionen Vermögen zugewonnen. Im Schnitt.
Jeder Milliardär, ja.
Und eine Milliarde Leute haben das nicht geschafft.
Nicht mal ein Euro, ja.
Ja, sehr gut.
Genau, oh Gott. Genau. Das kann man so zum Ausdruck bringen in ganz krassen Zahlen. War ja Corona, ne? 2020, 2021 war jetzt noch nicht Krieg.
Ja, ja.
Die Zahlen, also die Oxford-Studie schließt damit ab, dass man prognostiziert, dass das für 21 bis 22 ähnlich aussieht, weil dort ja immer noch die Corona-Krise ein großes Thema gewesen ist, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie 2021. Und dass man jetzt schon davon ausgehen kann, dass die Zahlen für 2022 bis jetzt 2023 noch gravierender werden. Und das ist auch logisch nachvollziehbar. Wenn du dir anschaust, in welchen Branchen und Sektoren dort am meisten Vermögen aufgebaut worden ist, dann ist das Lebensmittel und Energie. Weil das war knapp, da war Corona-Pandemie, da hat man ordentlich Kohle mitgemacht. Insgesamt waren das 3,6 Milliarden US-Dollar an Übergewinn. Also an Gewinn, an Plusgewinn im Vergleich zu den Vorjahresgewinnen. Und von diesen 306 Milliarden US-Dollar, und jetzt sprechen wir über Trickle-Down. Weißt du, was Trickle-Down ist?
Ja, klar.
Ist das ja klar.
Gescheiterte Wirtschaftskonzept von gib den Reichen mehr, damit sie ihren Angestellten weniger noch auch mehr geben können.
Genau, ist gescheitert.
Ist gescheitert.
Tröpfelt nach unten. So, du entlastest die Leute oben, du gibst denen oben mehr und wenn die oben mehr haben, tropft der Reichtum nach unten und damit geht es dann allen besser. So ein neoliberales.
Ich glaube, es gibt Leute, die das machen, aber es gibt die große Mehrheit auf keinen Fall.
Ja, und jetzt müsste man dann ja sagen, okay, wenn Trickle-Down funktionieren würde, dieses neoliberale, menschenfeindliche Konzept, dann würden diese 306 Milliarden US-Dollar an Übergewinn ja spürbar auf die Bevölkerung gewälzt werden.
Mhm.
Was ist denn mit den 306 Milliarden passiert?
Naja, da wird sich halt der 13. Lamborghini geholt, der 12. Pool gebaut und die 38. Villa gekauft.
Und
das ist halt damit passiert.
Das ist jetzt die populistische Art, das zum Ausdruck zu bringen. Die faktische und wissenschaftliche Methode, das zum Ausdruck zu bringen, ist zu sagen, dass 257 Milliarden US-Dollar, dieser 306 Milliarden US-Dollar, also 84%, an die AktionärInnen ausgeschüttet worden ist. Das ist die faktische Methode. Also ja, diese Übergewinne wurden an die AktionärInnen ausgeschüttet und damit hat man sich dann den nächsten Bugatti gekauft. So erklärt sich das. Ne?
Ja.
1,7 Milliarden ArbeitnehmerInnen von der Weltbevölkerung arbeiten in Ländern, in denen die Lohnentwicklung die Inflation noch nicht mal im Ansatz ausgeglichen hat, sondern der reale Lohn gesunken ist. Also die Kaufkraft. Die Menschen sind ärmer geworden. Sie können sich weniger kaufen mit dem, was sie haben. Weniger leisten. Die sind ärmer geworden. Die haben nicht nur kein Vermögen gewonnen, sondern sie sind ärmer geworden, was ihre Einkünfte angeht. 1,7 Milliarden ArbeitnehmerInnen.
Während, naja klar, wegen Verteuerungsrate, Inflation, Mietpreise, das kostet alles mehr Geld und Leute, die kein Vermögen aufbauen können, leiden halt da am ersten drunter.
Ja. Also Milliarden Menschen wissen nicht, wie man Lebensmittel und Energie bezahlen soll in 2020. Wir sprechen hier immer noch über 2020. So, das, was derzeit passiert und letztes Jahr passiert ist, über das sprechen wir noch gar nicht. Das wird katastrophal werden. Aber 2020 konnten die Leute sich keine Lebensmittel kaufen. Die wussten nicht, wie sie die Energie bezahlen sollen. Und der Vermögenszuwachs von MilliardärInnen und hohen MillionärInnen war auf einem All-Time-High. Wirklich All-Time-High. Seit über 25 Jahren hatten wir nicht mehr so eine Vermögensungleichheit auf diesem Planeten. Stand 2020. Und jetzt überleg dir mal, was mit den ganzen Übergewinn, weil 2020 hat ja niemand über Übergewinnsteuern gesprochen, ne? Also niemand. Niemand hat das auch nur irgendwie auf dem Radar gehabt. Das hat man erst jetzt, wo die Übergewinne nicht nur im Bereich von 300 paar Milliarden sind, sondern wir gehen halt auf die Trillionen zu, die an Übergewinnen gemacht werden. So auf die gesamten Branchen bezogen. Ne? Gerade Grüße gehen raus an Rheinmetall, ihr wisst, wovon ich spreche. Das ist absolut absurd und ein weiterer Beweis einfach, dass unser gesamtes globales Wirtschaftssystem einfach nicht dafür gemacht worden ist, um alle Menschen auch nur im Ansatz fair oder gleich zu behandeln.
Ja.
Ist es nicht. Es ist Survival of the Richest.
Ja. Leider hast du recht, aber das ist halt der Grund, warum man das kapitalistische System verändern muss. Ne? Das ist
abschaffen.
Das kapitalistische System funktioniert nicht. Also nicht in der Form, in der es jetzt ist. Es hat lange Zeit, es hat vielen Leuten den Reichtum gebracht, den wir jetzt haben, aber wir sehen, dass es an sein Limit kommt. Und jetzt müssen wir da erhebliche Veränderungen vornehmen und damit einfach auch weitergehen. Aber das
Die Leute verwechseln immer dieses, der Kapitalismus hat uns alle reich und glücklich gemacht. Die verwechseln.
Nee, die hat die Gesellschaftsform am längsten begleitet.
Ja, sagen ja, das, na klar, weil du dadurch ein Machtgefälle aufbaust, ne, und Macht wird immer verteidigt. Aber wenn man sich das mal im Detail anschaut, wird man feststellen, dass nicht der Kapitalismus daran schuld ist oder dass er dafür die Props bekommen sollte, sondern ein normaler technologischer Fortschritt. So, den Menschen geht es besser, weil wir Penicillin haben. So, den Menschen geht es besser, weil wir iPhones haben. So, das ist so dieser Reichtumszuwachs, den wir alle irgendwie erleben. Und damit sagen wir, uns geht's gut. Aber das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Gar nichts. Kapitalismus sorgt dafür, dass MilliardärInnen Vermögenszuwächse haben im Millionenbereich, teilweise im Milliardenbereich, dass Rendite von Übergewinnen ausgeschüttet wird und dass wir im großen Bevölkerungsrahmen eben Sorgen und Nöte haben, wie die Leute ihre Rechnungen bezahlen oder sich irgendwas zu essen auf den Tisch stellen. Das ist die traurige Realität. Und da muss man ja noch nicht mal weit außerhalb Deutschlands gucken. So, wir können ja innerhalb Deutschlands bleiben mit den Gaspreisen, die jetzt schon auf uns niederscheppern. Also,
aber die sind ja, aber die Gaspreise sind ja, ach, das ist ja, jetzt hängen wir halt in einer Debatte drin, wo man sich die Frage stellen soll, ich verstehe, was du sagst, aber die Problematik ist doch jetzt folgende. Beispielsweise das mit den Gaspreisen. Die Gaspreisproblematik hat doch stattgefunden, weil der Markt in Panik versetzt wurde. Also der Markt in Panik versetzt wurde wegen des Umschwungs von russischer Abhängigkeit zu Norwegen, Niederlande und Welt. So, und dann ist der Preis nach oben gegangen, das haben die Leute dann trotzdem eingekauft und wenn man jetzt schaut, ist der Preis ja unter dem Niveau, beziehungsweise auf dem Niveau, wo er vorher war.
Weit runter, ich glaube bei ein paar 50 Tacken.
Genau, wir sind sogar, ich habe den gerade nicht hier, aber wir sind zumindest.
Gestern war es 54 Euro, also 15% Preissturz alleine gestern. Und das ist eben November 2021 oder so. Also sind wieder im Normalsektor.
Sind wieder komplett normal. Jetzt ist die Frage, wie macht man das denn nicht? Also das jetzt Angebot und Nachfrage, wie regelt man das denn jetzt nicht kapitalistisch?
Na, demokratisch-sozialistisch.
So, ja, aber wie schaffst du das denn, wenn der es auf dem Markt eingekauft
werden muss? Kann ich dir sagen.
Wir reden ja jetzt nicht von in Deutschland, sondern wir reden ja jetzt global.
Ja, aber ich glaube, um die globale Frage zu beantworten, fehlt es mir dann auch einfach an Wissen.
Mir auch.
Und vor allem fehlt es auch dem Planeten an einer globalen Regierung. Ne? Also da sind die Möglichkeiten auf einem globalen Markt, der relativ unreguliert dann auf Länder oder dann im besten Fall auf sowas wie Europa geschoben wird, da fehlt es den Leuten, also da fehlt es der Volkswirtschaft an einer Institution, die das regeln könnte, aber auf Deutschland bezogen kein Problem. Also auf Deutschland bezogen, rein volkswirtschaftlich gedacht, wenn wir demokratisch-sozialistisch daran gehen, dann sagen wir, wir haben eine Mehrbelastung für die Bevölkerung und zwar eine enorme Mehrbelastung. Und diese Mehrbelastung ist auf Faktoren und auf Umstände herunterzurechnen und zu bestimmen, die außerhalb unserer Möglichkeiten liegen. So, niemand von uns, also jetzt müssen einige Linke sehr, sehr stark sein, aber nein, die NATO ist nicht schuld an diesem Krieg, sondern es ist Russland. Und das führte eben dazu, dass wir, und plus 16 Jahre CDU oder 32 Jahre CDU in den letzten 40 Jahren führten dazu, dass wir sehr abhängig sind von russischem Gas, und das ist weggebrochen, und das sind Faktoren, die konnten wir jetzt in diesem Fall relativ schlecht beeinflussen. Also was muss man machen? Man muss gucken, was man beeinflussen kann. Wir haben eine enorme Mehrbelastung für die Bevölkerung und wir haben enorme Übergewinne in den Konzernen. Einige Unternehmen sind gierig geworden. Alle Unternehmen, kann man fast sagen, in diesen Sektoren sind gierig geworden, haben versucht, so viel Profit wie möglich daraus zu holen. Das manifestiert sich an Milliarden an Übergewinn alleine in Deutschland. Die nimmt man, besteuert sie krass. Also wirklich, ich spreche von krasser Besteuerung. Das ist auch keine Enteignung, sondern das sind Übergewinne. Das ist etwas, das nicht kalkuliert worden ist, sondern das aufgrund einer Notlage entstanden worden ist, die man ausgenutzt hat, kapitalistisch. Und die nimmt man, um sie dann auf die Bevölkerung zu verteilen. Man sagt also, man macht keine Gaspreisbremse, sondern man sagt, bei den Gaspreisen wird sich für euch, für die Bevölkerung, nichts ändern. Weil wir als Staat oder als Regierung sagen, alles, was da jetzt on top ist, bezahlen wir mit den Übergewinnen der Unternehmen, mit den Kriegsprofiteuren. Das ist demokratischer Sozialismus.
Ja, also ich wünschte auch, es würde so laufen, ne? Aber das, also da muss man ganz ehrlich sagen, wenn die Leute Sozialismus hören,
dann denken die an Staatssozialismus, an totalitäre Regime, an
China,
aber das ist,
an
Chile.
Aber das ist halt das Problem, DDR. Du kannst, ich verstehe das. Ich find die Debatte auch sehr interessant. Ich glaube allerdings, dass du eine Abhängigkeit von Ressourcen, die außerhalb deines eigenen Territoriums, nicht mit solchen Sachen einfach beantworten kannst. Also wir reden ja jetzt davon, dass das anderen Ländern relativ scheißegal ist, wenn du sagst, ja, wir wollen das aber sozialistisch klären oder demokratisch-sozialistisch klären.
Ja.
Ja, scheißegal, wir wollen das Geld.
Ja.
So, das ist halt, ach, Bro.
Kann man machen, aber das ist ja das Problem, ne? Also du musst ja, das ist ja diese große Hürde, über die wir irgendwann springen müssen, dass wir begreifen müssen, dass wir als Deutschland, als eines der wirtschaftlichen Mächte auf diesem Planeten, Vorbild und Vorreiter werden müssen. So, wir haben den Scheiß verursacht, wir müssen jetzt versuchen, es zu bekämpfen. Und ich glaube, eine Art und Möglichkeit, es zu bekämpfen, ist, wenn wir die Art, wie wir Gesellschaften und wie wir wirtschaften, drastisch ändern. Und zwar sozial gerecht. Und zwar nicht nur sozial gerechter, also 12 Euro Mindestlohn, sondern tatsächlich sozial gerecht. Und das heißt nicht, dass wir reiche Menschen erschießen müssen. Das heißt nicht, dass wir alle Firmen enteignen. Überhaupt nicht. Sondern dass wir dieser ganzen kapitalistischen Maßlosigkeit einen Riegel vorschieben. Und zwar staatlich. Und dann muss man sich die Frage stellen, was passiert? Werden diese ganzen Unternehmen dann abwandern und Deutschland wird zu einer Ruine? Oder sind die angewiesen auf den deutschen Markt? Ja, und wenn man der volkswirtschaftlichen Theorie folgt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass Kaufkraft entscheidend ist für Marktpositionierung und dass der deutsche Markt einer der kaufkräftigsten auf diesem Planeten ist und dass die Firmen eben nicht abwandern werden, sondern dass sie sich zufrieden geben werden mit den Milliarden, die sie an Gewinnen reinfahren und dass alles, was an Übergewinn ist, also diese Milliarden, die zusätzlich sind, dass sie dann eben nicht als zusätzliches Vermögen obendrauf kommen und dass dann vielleicht nicht der siebte Bugatti in der Garage steht, sondern dass der Hermann seine Gasrechnung bezahlen kann. Und da müssen wir irgendwie demokratisch auf dieser Weg oder dieses Ziel muss demokratisch erreicht werden. Ja? Und dazu brauchen die Leute halt Futter. Aber in der traurigen Realität schimpfen wir jetzt alle auf die Grünen ein. Ja?
Karl, ich finde die Debatte interessant. Wir müssen da unbedingt weiter drüber reden. Ich denke, das ist auch wünschenswert, einfach immer wieder auf so Sachen einzugehen. Heute allgemein, heute wieder wilde Folge.
Ja.
Wieder wilde Folge.
Ich habe übrigens eine Sache, die will ich dir einfach nur privat sagen. Das läuft jetzt noch weiter, aber ich will das einfach privat sehen. Ich werde ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich Pädagoge werden möchte. Ich möchte Pädagoge werden. Und,
oh, krass.
Und ich werde jetzt, also nicht, dass ich jetzt irgendein Studium noch anfangen werde oder so, völliger Schwachsinn. Aber ich hab mir überlegt, dass es doch interessant wäre, einfach Wissen in die Welt zu ballern mit der Plattform, die ich habe. Und deswegen werde ich jetzt in dem Bereich, wo ich sowieso mal studiert habe, also Wirtschaft, werde ich jetzt einfach Unterrichtsstunden machen. Ich werde jetzt einfach wirtschaftliche Unterrichtsstunden machen, interessant verpackt. Die erste gibt es nächste Woche und da werde ich Hongkong beleuchten. Hongkong ist ein super interessantes Thema, weil war ja Kolonie von England und man hat dann irgendwann gesagt, okay, wir versuchen diesen Markt so frei wie möglich zu halten. Ja. Und dann gucken wir uns einfach gemeinsam an, okay, was ist denn in Hongkong passiert, wenn der Markt so frei ist, wie er nur sein kann? Ja. Kleiner Spoiler, du hast schon mal diese Coffin Homes gesehen, oder?
Ja.
Das wird großartig. Mehr Wissen für die Welt, mehr Aufklärung, mehr Bildung.
Finde ich voll gut. Machst du dann also einfach im Stream oder was? Oder
ja, wird auch klausurrelevant werden. Ich mache das richtig mit wie Lehrer, so mit Präsentation, mit Overhead-Projektor. Mhm. Also, und dann gibt es aber auch eine Prüfung, ne? Wird auch ein Test geschrieben.
Das ist ja krass. Ja, krass. Also finde ich voll gut. Finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, wie diese Art von Content dann ankommt.
Ich auch, ne? Das wird nicht die breite Masse begeistern, aber ich glaube, wenn du damit ein paar Leute erreichst, die dann ein bisschen was mitnehmen, dann ist das schon positiv, ne?
Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Bin sehr gespannt. Wann geht's los?
Nächste Woche.
Ah, okay.
Ja. Genaues Datum habe ich nie, werde ich dann machen, wenn ich fertig bin, ne? Will so einmal in der Woche will ich mir irgend so ein Thema rausnehmen, wo ich dann Marktdynamik versuche zu beleuchten und dann auch diskutiere, weil ich weiß ja auch nicht, ob das was, also ich bin ja ein kleiner Kommunist, ich habe ja keine Ahnung, weiß ja nicht, ob das alles so cool ist, ne? So muss man ja auch drüber sprechen.
Ja.
Mit Demokraten, ne? Also da muss ich dann mit Leuten, also man muss mit Leuten darüber sprechen und das fällt mir auch schwer, weil ich habe ja so in meinem näheren Wirkungskreis nur Menschen, die da auch so in eine ähnliche Richtung schießen. Ne? Und dann ist es natürlich auch interessant, wenn man sowas dann mal irgendwie öffentlich debattiert, um den Leuten vielleicht auch so die Angst zu nehmen. Weil, wie du richtig gesagt hast, so die Leute hören Sozialismus und denken sich, um Gottes Willen. Niemand versteht, was das überhaupt bedeutet. Und niemand versteht, wer davon eigentlich profitieren würde. Ja. Naja, mal sehen. War heute jedenfalls eine sehr, sehr nice Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Ja, ich hoffe auch. Also wir hoffen gemeinsam, dass ihr Spaß hattet. Das war Alman Arabica am 18.01. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir in unserem Fußball- und WWE-Entertainment-Podcast dann über den nächsten SummerSlam reden, beziehungsweise
Royal Rumble das
WrestleMania, den Royal Rumble und wie Cristiano Ronaldo mit seinem neuen Budget zurechtkommt und was er sich zuerst kauft. Ne? Bis dahin, ich danke dir, Karl.
Ich danke dir.
Und wir hören uns. Tschüss.